Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Stefan Dörner hat sich gerade als Chefredakteur von t3n.de verabschiedet, einer der großen Tech-News-Seiten im deutschsprachigen Internet. Parallel schrieb er auf Twitter auf die Frage, wohin es ihn nun beruflich treiben würde: Ich verlasse den Journalismus. Für mich war das Grund genug, mein erstes und vermutlich auch einziges Sommerinterview 2020 zu führen. Denn Corona hat es notwendig gemacht, die meisten Podcast-Folgen über die Telefondistanz zu führen. Stefan und ich fühlten uns jedoch beide sicher, auf einer Bank in einem Park mitten in Berlin mit gebührendem Abstand ein ausführliches Gespräch über die Entwicklungen des Journalismus, die noch bestehende Relevanz von Print, über Blogs, Podcasts sowie die transparente Arbeit als Journalistin und Journalist und Vertrauen in Medien zu führen. Sollten Sie darauf warten, zu erfahren, wohin es Stefan Dörner nun beruflich führt, dann muss ich Sie enttäuschen. Wir haben uns unter drei darauf geeinigt, dass ich die Veröffentlichung dieser Informationen ihm persönlich und zu einem späteren Zeitpunkt überlasse. Wir steigen stattdessen damit ein, dass ich von Stefan wissen wollte, wie sein Einstieg in den Journalismus begann. Ein Interview unter anderem über die Transformation von Medienmarken, Sido und das Mobile-Problem von Verlagen. Ton ab.
Also das war das Jahr 2007, als ich eingestiegen bin in den Journalismus, und da habe ich studiert und dann habe ich ein Praktikum gemacht. Das war das zweite Praktikum meines Lebens und das war beim Handelsblatt in Düsseldorf, meiner damaligen Heimatstadt, wo ich auch studiert habe. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, es war damals schon die Online-Redaktion. Und so fundamental hat sich es eigentlich gar nicht geändert, weil damals 2007 waren ja die goldenen Zeiten des Journalismus auch schon vorbei. Oder zumindest haben es alle schon damals gesagt. Also es war eine Redaktion, die schon damals immer so ein bisschen im Krisenmodus unterwegs war, wo immer diese ganzen Fragen, die heute noch diskutiert werden, wie arbeiten Print und Online zusammen, miteinander, gegeneinander, immer wieder Strategiewechsel, Paid Content, ja oder nein, gab es alles schon. Die Klickfixierung gab es schon, SEO gab es schon, also es gab im Grunde alle Themen, die es heute schon gibt. Und seitdem hat sich, glaube ich, gar nicht so fundamental geändert, außer halt, dass das, was damals schon absehbar war, weitergelaufen ist und natürlich sich auch nicht in der Geschwindigkeit abgemindert hat. Also, dass die Verlage einen Großteil ihres Geschäfts immer noch im Print haben und damit viele Verlage zumindest einen Großteil ihres Geldes machen, und das sozusagen das Legacy-Geschäft, was einfach ganz absehbar ausläuft, weil die Leute halt irgendwann in Rente gehen oder auch sterben sogar, die jetzt Abos haben, und dass die neue Leserschaft, die ja immer noch zahlreich vorhanden ist, aber die halt nicht mehr in dem Maße bereit ist, Geld zu bezahlen, vor allem nicht für verschiedene Zeitungen, so wie sie halt das Online-Leseverhalten gewohnt sind. Wobei eine Sache hat sich schon verändert im Vergleich zu damals, nämlich Paid Content spielte damals tatsächlich gar keine Rolle und es gab eigentlich niemanden, der erfolgreich war mit Paid Content. Und das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Also es gibt ja inzwischen zumindest eine gewisse Zahlbereitschaft. Das ist auch ein bisschen Generationenwechsel. Ich glaube, meine Generation, ich bin jetzt 37 Jahre alt, das ist genau die Generation, die überhaupt nicht zahlt. So, wir sind mit Napster aufgewachsen. So, wir sind gewohnt, alles umsonst zu bekommen. Ich glaube, die Generationen jetzt nach mir, die 10 Jahre jünger sind oder noch jünger sind, die sind schon wieder eher Spotify und Netflix gewöhnt. Also nicht die illegalen Angebote, die sind schon einen gewissen Betrag bereit zu bezahlen für Inhalte.
Ich glaube, was die natürlich auch kennen, Bezahlmethoden, die es möglich machen. Also ich glaube, das ist das, woran der Journalismus ja bis heute krankt. Es gibt quasi kein echtes Spotify, auch wenn wir vielleicht uns gar nicht wünschen wollen, dass das unbedingt beim Journalismus passiert. Aber zumindest gibt es ja keine sinnvollen Bezahlsysteme, die irgendwie mir möglich machen, dass ich als Abonnent von Paper A auch Paper C und Paper F kriegen kann, oder? Ist das auch ein Thema gewesen, was für euch immer wieder schwierig war?
Bei T3N hat das jetzt keine große Rolle gespielt, aber es gab ja im Journalismus immer wieder solche Ansätze. Wie hieß jetzt nochmal dieses niederländische Startup, was das versucht hat?
Readly.
Genau, ja. Ja, ich meine schon, genau. Die haben ja auch einige Leute überzeugt, da mitzumachen. Das war halt Kleingeld, was bei den Verlagen ankam. Das hat sich halt nicht durchgesetzt. Es muss halt sich schon dann mal sowas wie ein Spotify als Plattform durchsetzen, dass da wirklich ganz, ganz viel Kundenzugang ist. Also, dass man im Grunde aus der Nutzerperspektive oder Leserin-Leser-Perspektive, dass man einen Service hat, wo man mehr oder weniger alles bekommt, so wie es bei Spotify halt für Musik ist. Und erst dann gibt es ja überhaupt die Chance darauf, dass da so eine Plattform sich etabliert. Aber wie du schon gesagt hast, die Frage ist auch wirklich, wollen wir das? Weil das heißt nämlich, so ein Plattformmodell heißt am Ende, kann man ja sehen bei Amazon und Co., vor allen Dingen gewinnt halt die Plattform. Und vielleicht noch die Kunden auch in gewissem Maße, aber vor allen Dingen die Plattform.
Was mir jetzt gerade so einfällt, was zwischen 2007 und 2020 sich, glaube ich, verändert hat, das merken wir, auch wenn wir unsere Medien so angucken. Mobile ist plötzlich doch ein ganz schnelles Thema geworden. Hattest du für dich auch als Chefredakteur Themen verändert, also auch den Umgang mit Themen vielleicht?
Ich muss mal ganz kurz vorwegschicken, ich kann ja jetzt nicht mehr so gut für T3N sprechen, weil ich ja nicht mehr da bin, also von daher, aber ich kann natürlich rückblickend meine eigene persönliche Perspektive auf gewisse Entwicklungen im Journalismus immer gerne schildern. Und Mobile ist natürlich so ein Trend, der hat ja in gewisser Weise das Leseverhalten der Leute verändert, natürlich. Also man hat schon gemerkt, gerade in Randzeiten, das heißt also früh morgens, wenn Leute auf ihr Smartphone gucken oder halt abends, wenn sie nicht mehr am Rechner sind, sondern eben mit ihrem Smartphone unterwegs sind oder halt auch ganz oft auf dem Weg zur Arbeit oder so in der Bahn, da ist das Leseverhalten natürlich schon anders. Es ist schon ein bisschen hektischer. So, ne? Also es ist ein bisschen schnelllebiger. Die langen Stücke werden dann eher nicht gelesen, sondern eher so die kurzen News-Bytes oder das snackable Content. Das ist die eine Medaille, wie sozusagen das Leseverhalten sich dadurch geändert hat. Das andere ist aber auch die Frage, wie verändert sich die Monetarisierung? Und da muss man einfach sagen, es ist bis heute auch nicht gelungen. Also wir hatten schon vorher diese Entwicklung von Print zu Online, dass der Tausender Kontaktpreis TKP von Print zu Online enorm gefallen ist. Also wenn man sich die alten Printpreise oder auch die aktuellen Printpreise anschaut und die mit Online vergleicht, sind die halt Faktor, ich weiß gerade gar nicht, war ja nie auf dieser Seite, aber irgendwie Faktor 10 oder so kannst du da, glaube ich, fast anlegen. Und von Desktop PIs zum Mobile ist das halt noch mal schlechter geworden. Ja, auch natürlich, weil es schwerer ist, auf einer mobilen Seite irgendwie Anzeigen unterzubringen. Die ganzen klassischen Formate funktionieren halt nicht so in dem Maße. Irgendwelche großen Full Rectangle oder wie die alle heißen, also irgendwelche großen Anzeigen gehen halt nicht mobile. Und dementsprechend sind dann die Preise noch mal niedriger. Und das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung.
Podcasting ist, glaube ich, noch mal so ein Thema, was sozusagen in deiner Zeit sozusagen groß wurde. Ihr selbst habt auch Podcasts gemacht. Du bist auch Podcaster. Ist das was, wo du das Gefühl hast, da ist jetzt wirklich nochmal auch durch Corona so ein Durchbruch passiert?
Ich glaube nicht so sehr durch Corona. Die vierte Welle der Podcasts, nennt man sie ja auch, hat ja schon vorher angefangen. Und das ist, glaube ich, die erste, die Deutschland so richtig erreicht hat. So, davor gab es, wie gesagt, schon mal drei große Wellen in den USA. Ich meine, es gibt da schon ewig Leo Laporte und wie die alle heißen. Also Leute, die Joe Rogan, ne? Also Leute, die ein richtiges Imperium aufgebaut haben auf Podcasts. Das gab es in Deutschland in dem Sinne nie. Es gab hier kleine Nischen. Oder ja, was heißt gleich, also in ihrer Nische wiederum auch relativ große Podcasts. Also ich meine, Tim Pritloff ist ein ganz bekannter Podcast-Pionier hier in Deutschland, der mit der Metaebene Sachen wie Freakshow schon von viele Jahre macht. Also früher Mobile Max, glaube ich noch, ne, 10 Jahre oder so, macht er jetzt bestimmt schon mindestens in ihrer Nische Max auch groß oder Apple-Produkte inzwischen. Aber inzwischen ist Podcast jetzt mit der vierten Welle auch endlich in Deutschland Mainstream und vielleicht hat auch Christian Drosten da einen gewissen Beitrag. Was ich so gehört habe aus gewissen Kreisen von Hostern ist, dass die Podcast-Produktionen in der Corona-Krise tatsächlich explodiert sind, aber die Abrufzahlen überhaupt nicht. Sogar eher zurückgegangen sind. Weil die Leute weniger zur Arbeit pendeln, weniger Zeit in der Bahn verbringen, auf dem Fahrrad und so weiter. Diese ganzen Arbeitswege fallen weg als Konsumzeit für viele, die jetzt im Homeoffice sind. Von daher glaube ich nicht, also die Corona-Krise hat einen gewissen Durchbruch gebracht, dass jetzt jeder sich denkt, ah, vielleicht starte ich auch nochmal einen Podcast. Aber ich glaube nicht so sehr im Sinne von Podcast-Konsum. Außer halt in dem Sinne, dass Christian Drosten mit seinem Podcast halt nochmal für eine deutlich größere allgemeine Popularität für diesen Begriff und dieses Format gesorgt hat, nehme ich an, ja. Genau, und ich selber mache jetzt einen wöchentlichen Podcast, auch ungefähr mit Beginn der Eskalation der Corona-Krise, die Woche mit Stefan und Stefan heißt es. Stefan einmal mit PH, einmal mit F. Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche und ja, das war eigentlich Zufall, dass es auch gerade in der Corona-Krise gestartet. Wir hatten dieses Format schon lange vor, aber wir haben dann die Zeit gefunden tatsächlich. Wie gesagt, viele denken sich jetzt, glaube ich, gerade in der Corona-Krise, jetzt könnte ich damit anfangen zu produzieren, aber die Hörer, die müssen jetzt noch nachziehen in der Masse, wie jetzt gerade Podcasts produziert werden. Also irgendwann ist auch die Aufmerksamkeit von uns allen halt auch endlich, ne? Unsere wachen Stunden.
wir haben zu viele Angebote inzwischen im Podcast-Segment. Das, was beim Fernsehen auch so ist. Ich habe 2006 aufgehört, für gute Zeiten, schlechte Zeiten zu arbeiten. Damals waren 24% Marktanteil 6 Millionen Zuschauer. Heute sind es 3 Millionen Zuschauer. Da sieht man halt, wie sich sowas verändern kann, einfach weil es heute auch das X-fache an Optionen gibt, neben dem Streaming, neben zu vielen Fernsehsendern. Ähnlich ist es, glaube ich, jetzt beim Podcast. Man kann natürlich hoffen, in dem Moment, wo die Leute wieder loslegen und in die Büros fahren oder zumindest zu großen Teilen wieder in die Büros fahren, ist ja nicht ganz klar, ob das Arbeitsleben genauso bleiben wird oder ob nicht Homeoffice sich auch als neue Option etabliert. Die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, ist, ihr habt mit der T3N als Heft und mit eurem Daily-Thema online, ich weiß, du willst nicht nur aus T3N-Perspektive sprechen, ich will aber auch auf was anderes hinaus. Ich will auf diese Unterschiedlichkeit hinaus, wie man vielleicht Inhalte für Print mit einer monatlichen Frequenz und online mit einer Daily-Frequenz erarbeiten muss. Hast du irgendein Beispiel, wo du es vielleicht nochmal so ein bisschen aufzeigen kannst, wie du vielleicht dasselbe Thema unterschiedlich aufbereiten lassen oder aufbereitet hast?
Na, wir hatten bei T3N ja immer noch eine Trennung zwischen der Print- und der Online-Redaktion und wir haben immer wieder Versuche unternommen, das irgendwie stärker zu vereinheitlichen. Wir haben dann solche Slots gefunden, wo wir uns ausgetauscht haben, weil wir natürlich auch in vielen Fällen an den gleichen Themen gesessen haben. Aus der Leserperspektive weiß ich, dass es irgendwie ganz gut ankam, dass wir diese zwei Kanäle hatten, weil die Leute das Gefühl hatten, sie haben in dem gedruckten Heft einmal im Quartal die Vogelperspektiv-Themen, die jetzt gerade wichtig sind, die Trends, also die großen Trends, einmal gesammelt und auch, es hat auch eine Abgeschlossenheit, ne, dass man irgendwie von vorne bis hinten durchblättern kann, das Gefühl hat, jetzt hat man irgendwie alles erfasst und auch wenn es vielleicht im hinteren Teil mit dem ganzen Code und so dann nur die Teaser gewesen sind. Und dann hat man halt diese schnellen News-Kanal noch, wo man jeden Tag einmal drauf gucken kann und das Gefühl hat, man weiß so aktuell gerade, was los ist. Eine richtig gute Symbiose dieser beiden Kanäle. Finde ich es immer noch schwierig. Also es gibt Fälle, wo das nicht ganz natürlich ergänzt. Also dass man halt im Heft, was viermal im Jahr erscheint, keine Nachrichten macht, ist klar. Dass man halt Nachrichten auf der Seite macht, ist auch klar dann. Aber da, wo es dann so ein bisschen wo es so Überschneidungen gibt, also wir haben ja online auch immer Ratgeber-Content gemacht, das war ja auch ein ganz wichtiger Teil, oder ist ein wichtiger Teil von T3N, da weiß ich nicht so richtig, wie kann sich das absetzen, unterscheiden von dem, was im Print steht. Also es kann natürlich ein bisschen aktuellen Bezug haben oder so. Es war in vielen Fällen dann halt vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller produziert auch als in Print, wo dann die Sachen sehr ausgeruht sind. Aber wo da so der Sweet Spot ist oder wo man da wirklich Synergien nutzen kann, da habe ich immer noch keine abschließende Antwort drauf. Ich glaube, es ist auch echt schwer zu sagen. Vielleicht wird mein Nachfolger Luca Caracciolo, der jetzt die Gesamtchefredaktion übernommen hat bei T3N, vielleicht wird er da bessere Antworten drauf finden, weil er jetzt aus beiden Perspektiven drauf blicken kann. Wir haben halt in der ganzen Zeit ja immer noch in getrennten Redaktionen gearbeitet. Also auch wenn das immer so unmodern klingt, das zu trennen, online und Print, aber wenn du halt eine Seite hast, die tagtäglich aktualisiert werden muss online und du hast ein Heft, was nur viermal im Jahr erscheint, du hast einen komplett anderen Produktionsrhythmus, ne? Also ein Heft, was viermal im Jahr erscheint, das wird geplant, du hast Autorenakquise, du hast die Planung des Hefts, es wird wirklich so durchproduziert, wie so ein agiler Sprint am Ende, ja, also wie so ein Softwareprojekt, wird das dann auch mit Jira-Tickets und so, wird das wirklich durchproduziert. Online hast du einen Flow. Du hast eigentlich sogar eine Art 24-7-Produktion, weil du hast dann, klar, wir hatten keinen richtigen Nachtdienst, aber wenn irgendwelche aktuellen Dinge passiert sind, gab immer irgendwelche Prozesse frei, die ja mal was gemacht haben und so, ne? Also du hast wirklich eher so einen Flow und du hast nicht abgeschlossene Produktionen und so. Und deswegen waren da schon zwei super verschiedene Rhythmen, wie wir produziert haben. Und ich habe in dieser Zeit nicht wirklich die Antwort darauf gefunden, wie da so eine richtig gute Symbiose aussehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich immer noch nicht einfach. Ich glaube, es ist so die Variante viermal im Jahr. Ich hatte jetzt ja monatlich gesagt, was dann falsch war. Viermal im Jahr heißt ja faktisch, du bist kurz vor der Buchproduktion.
Ja, in gewisser Weise ist das T3N-Heft ja auch für so ein kleines Buch, was man sich halt auch so hochwertig produziert in den Schrank stellt vielleicht. Ne? Also das hat ja auch ein bisschen was von der Buchanmutung und ist ja, glaube ich, auch letztlich das, wo Print immer noch seine absolute Berechtigung hat. Also dieses Hochwertige, was sich dann auch wirklich absetzt von dem schnelllebigen Online-Content. Ich meine, es gibt auch solche Magazine jetzt in ganz anderen Bereichen, wie jetzt Flow zum Beispiel, ne? Was dann irgendwie hochwertige Optik, das ist ja so ein Ding, was man sich auch irgendwie ganz gerne im Bücherschrank vielleicht dann stellt, neben andere hochwertig produzierte Bücher. Und ich glaube, das ist auch irgendwie die Nische letztlich, die Print dann noch bleibt.
Was noch eine Sache ist, die in den 13 Jahren passiert ist, aus meiner Perspektive zumindest. Immer mehr Unternehmen haben selbst den Newsroom in ihrer Kommunikationsarbeit entdeckt und sind, also bis zum Daimler zum Beispiel, der gesagt hat, wir bauen ein eigenes Publishing-Haus für unsere Marken auf. Mhm. Am Ende des Tages, hast du das irgendwie online gemerkt, dass sich da was verändert?
Eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass die Deutsche Bank einen riesengroßen Newsroom hat, Daimler einen großen Newsroom, Parteien haben Newsrooms oder teilweise auch wieder anders benannt nach der Kritik dann. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel als sowohl als Journalist in der Vergangenheit als auch als ganz normaler Konsument habe ich davon nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, was die Leute bei der Deutschen Bank den ganzen Tag produzieren. Also ich habe davon noch keinen Text, außer vielleicht irgendwelche Pressemitteilungen, die ich vorher auch schon bekommen habe, gelesen. Also ich habe es nicht mitbekommen, dass die Deutsche Bank irgendwie ein großes Magazin rausgebracht hat oder sonst irgendwie Inhalte verbreitet. Also ich glaube, die Marken haben natürlich, die haben viel Geld für sowas anscheinend, ne? Aber die haben immer noch nicht so richtig die Wahrnehmung oder die Reichweite. Und ich meine, ganz grundsätzlich finde ich es ja in Ordnung, wenn Unternehmen Inhalte produzieren, wenn halt klar der Absender erkenntlich ist. Ne? Also wenn jetzt irgendwie die Deutsche Bank irgendwie Lust hätte, ein Magazin rauszubringen und da irgendwie ganz klar sagen würde, Absender ist Deutsche Bank, hätte ich ja nichts dagegen. Es gibt gute Beispiele für Content-Marketing, wie zum Beispiel Wir kaufen dein Auto, wo man echt gute Ratgeberartikel findet. Also wo man dann, wenn man irgendwie sucht, die sind auch bei Google sehr gut gerankt, wenn man dann nach bestimmten Themen sucht, wie man irgendwie am besten sein Auto verkauft oder worauf man achten muss, hat man wirklich nutzwertig geschriebene Artikel, wie sie auch in einem Magazin, das neutral ist, erscheinen könnten, und dadurch machen sie einfach ihre Marke bekannt. Ne? Was anderes wäre es natürlich jetzt, wenn Unternehmen anfangen, Propaganda in eigener Sache unter falscher Flagge zu machen. Ich weiß nicht, ob das passiert. Also ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wo diese ganzen Inhalte landen, die da produziert werden. Aber ich habe es nicht wahrgenommen, auf jeden Fall in irgendeiner Form. Sowohl als Journalist als auch als Konsument und Leser.
Bei dem Thema Mobilität ist ja nun ein anderes Steckenpferd von mir. Da nehme ich es relativ gut wahr, weil ich sozusagen relativ häufig die verschiedenen Unternehmen scanne, und da muss man ganz klar sagen, auf der Herstellerseite ist es der Daimler, der halt wirklich fast täglich Content zur Verfügung stellt, den man auch als Journalistin oder Journalist nutzen kann. Ähnlich ist es beim Bosch als Zulieferer, da ist es auch so. Ansonsten hast du aber auch so klassische Teflon-Konzerne. Also ich weiß zum Beispiel, beim Volkswagen ist es so, ich nannte ihn immer den Teflon-Konzern, Presseanfragen prallen ab. Die hatten halt so, haben ja auch einen riesen Stab an Leuten, und man hatte immer das Gefühl, okay, sie sind eher daran interessiert, mit diesen großen Medienmarken zu arbeiten, weil wir haben noch ein Thema, was, glaube ich, in deiner Zeit auch ganz groß war, Blogs, also sozusagen, die waren da und waren dann auch wieder weg, die sind lange gar nicht wahrgenommen worden, sowohl von Journalistinnen und Journalisten als auch von Leuten, die in der Kommunikation arbeiten. Nun bist du ausgerechnet im Tech-Bereich gewesen, wo ja Blogs auch, glaube ich, so ein ja quasi echt auch so eine ganz wichtige Rolle eine Zeit lang gespielt haben. War das noch was, wo du das Gefühl hattest, dass das hätte was erweitern können? Ich meine, heute wissen wir, es ist nicht viel übrig geblieben.
Ja, also als ich angefangen habe 2007, ich habe vorher einen Blog-Hoster selber gegründet noch als Student. Bloggage hieß der, kann man noch googeln, findet man ein paar Artikel dazu. Das war Höhepunkt des Blog-Hypes 2007. Da haben alle nur von Blogs gesprochen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Blogs hatten damals eine viel höhere Wahrnehmung in den Redaktionen und bei Journalisten als überhaupt in der breiten Bevölkerung. Also es gab dann zwar ein paar große Blogs, die dann zumindest so in der Szene gelesen wurden, wie Spreeblick und so. Aber letztlich, ich war damals in einem Vorstellungsgespräch bei der DJS, Deutsche Journalistenschule in München, wurde gefragt, ob ich denn glaube, dass Blogs irgendwie den Journalismus ersetzen. Und dann habe ich damals gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also das wird eine Nische bleiben. Und das, die haben damals nämlich komisch angeguckt, weil die gedacht haben, das ist die Zukunft. Und ich habe damals schon gedacht, dass es wird ein paar Sachen vielleicht geben, die groß werden, so wie Mashable in den USA ja auch zum Beispiel groß geworden ist, oder wo dann eben aus dem Blog ein Business wird. Aber das meiste ist gestorben. Und was Blogs als Funktion hatten, ist, glaube ich, heute oft auf Facebook oder bei Twitter. Also, dass die Leute irgendwie einen persönlichen Kanal haben, wo sie halt irgendwas hinschreiben können. Aber das ist halt kein Geschäftsmodell für die meisten. Ich glaube, was tatsächlich von vielen nicht so wahrgenommen wird, gerade auch im Journalismus, ist halt dieser Blogbereich, der sich durchaus etabliert hat, nämlich so Fashion-Blogs und sowas alles. Ne? Also, ich glaube, da ist Geld zu machen, natürlich auch mit aus journalistischer Sicht sehr unsauberen Methoden. Also, dass da nicht vernünftig getrennt wird zwischen Anzeige und Redaktion oder dass es im Grunde eins ist. Und letztlich ist auch ein bisschen, Influencer ja auch so ein bisschen Erbe der Blogs. Also das, was früher in Textform passierte, passiert ja häufig dann heute auf neuen Kanälen wie YouTube oder neu, also 2009 oder so, aber oder TikTok, was jetzt wirklich ein etwas neuerer Kanal zumindest ist. Also Video hat ja auch so ein bisschen diese Funktion übernommen, also persönliche Botschaften, dann halt heute sehr snackable auf bereitet in Form von kurzen Videos. Wobei bei YouTube sind die ja nicht unbedingt auch immer nur so kurz, aber das ist so ein bisschen auch so der geistige Nachfolger, glaube ich, von der Blogkultur. Ne? Das ist einfach, also persönliche Marken sind ja durchaus entstanden. Nur halt nicht so sehr in diesem Bereich, auf den damals alle so stark geschaut haben. Also so dieses klassische Journalismus, so klassische Bürgerreporter hieß es damals, als ich da 2007 angefangen habe. Das war ein großes Thema. Ne? Das gab es fast gar nicht, aber dafür gibt es halt jetzt ohne Ende Schminktipps und Mode- YouTuber und keine Ahnung und Let's Plays und so weiter. Ne? Also einfach, letztlich war Unterhaltung immer das größere Thema, wenn es um reines Umsatz und Geld geht, war ging es immer mehr um Unterhaltung, Fashion und keine Ahnung, Filme und so weiter, als um Politik, Gesellschaft, Feuilleton. Das war immer, vielleicht zur Unterhaltungsindustrie war das immer eine Nische und so hat es sich halt auch bei den Blogs herausgestellt, würde ich sagen.
Du hattest vorhin schon über Zeit und Corona gesprochen. Ich habe in der Zeit lustigerweise wahrgenommen, in dem Fall den sehr umtriebigen Rapper Sido. Bei dem fand ich immer ganz spannend, der hat sozusagen diesen Wandel gemacht. Wenn man bei einem Bushido immer das Gefühl hatte, der bleibt einfach, wer er ist, ist so ein Sido einfach immer, hat sich weiterentwickelt. Also vom Straßenjunge über den Popstar, über den Juror, was irgendwann auch eine relativ etablierte Geschichte war. Jetzt ist er Streamer. Hat in der Streaming- oder in der Corona-Phase mit zu Hause mit Sido Freitag 12 Stunden, und zwar über 10 Wochen, freitags 12 Stunden Videos gemacht mit Kochshow, mit Zuschalten, mit etc. pp. Also auch mit einem sehr technisch hohen Aufwand. Kumuliert ist das Ganze jetzt gerade im letzten Wochenende in dem Angelcamp, wo er irgendwie mit 3 anderen Twitch Großköpfen, die teilweise eine Million Twitch-Abonnenten haben, wo ja auch ein Geschäftsmodell in Teilen schon dahinter steckt. Also man kann da zum Beispiel Geld spenden und die Leute machen das noch und nöcher. Also da hat sich lustigerweise auch eine Monetarisierung entwickelt, weil wir es vorhin schon hatten, dass es sich ja bei dem normalen digitalen Journalismus eher nicht in die Richtung so richtig entwickelt hat. Und das wäre nochmal so ein Thema, wo ich mich so frage, diese ganze Streaming-Thematik, weil du jetzt auch sagtest, Video ist nach wie vor ein großer Punkt und hat vielleicht auch das Bloggen gemacht. Das kann durchaus ja auch ist zumindest eine steile Arbeitshypothese.
Ja, ich glaube nicht, dass jetzt Videobloggen komplett ersetzt hat, sondern das waren natürlich verschiedene, also Bloggen gibt es ja immer noch natürlich in verschiedenen, und es gibt ja auch Blogs, die groß geworden sind, wie Mashable zum Beispiel. Twitter spielt auch eine Rolle. Ne? Vieles, was früher die Blogosphäre war, sind heute Leute auf Twitter. Ich meinte eher so im Sinne von vieles, was so dieses persönliche Bloggen angeht, da sind die geistigen Nachfolger dann vielleicht heute Influencer. Ja.
Wäre ein Twitch-Kanal ohne Gaming heute aus deiner Perspektive was, worauf man auf jeden Fall setzen könnte?
Twitch ist natürlich als Community sehr stark rund um Games organisiert, also aber Streaming, ich weiß gar nicht, man kann auch bei YouTube streamen zum Beispiel, Livestreaming zu allen möglichen, gibt ja auch bei Twitch, es gibt ja glaube ich sogar eine kleine Strick-Community und sowas alles, da gab es übrigens damals auch schon bei unserem Blog-Hoster so eine kleine Strick-Community von Leuten, die nur untereinander vernetzt waren, die waren eine ganz eigene Welt, sowas gibt es bei Twitch auch, also Leute, die live stricken, ja, ich glaube, jede Art von Hobby kann man öffentlich zelebrieren und Leute gucken zu. Da kannst du Holz hacken, Handwerker, da wird alles kommen. Handwerkerkanäle, Leute, die ihr ganzes Haus renovieren oder so, wo Leute das 12 Stunden sich anschauen und was lernen wollen. Also Leute, die gut handwerken können. So, all sowas wird bestimmt noch kommen, ja. Ich glaube schon.
Du bringst mich gerade noch auf so einen Punkt, weil du jetzt auch Mashable schon mehrfach angesprochen hast. Also tatsächlich habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen auch dem deutschsprachigen und eher dem englischsprachigen Raum. Da sind ja auch Persönlichkeiten mehr mit so einem Blog-Business an den Start gegangen. Also haben vielleicht erst angefangen zu bloggen, sind Journalisten, also Politico.com hat, finde ich, so mal angefangen. Heute ist es eine Riesenplattform mit einer eigenen europäischen Lizenz sozusagen. Ich glaube, Axel Springer hält sie, wenn ich mich nicht irre. Dieses Business, was sich in den USA und im englischsprachigen Raum er entwickelt hat, das scheint tatsächlich in Deutschland nicht so richtig zu funktionieren. Also der letzte Punkt, der mir gerade dazu einfällt, wäre Gabor Steingart mit Pioneer One, der aber jetzt auch gerade in unruhige Gewässer fährt.
Ganz allgemein kann man sagen, in Deutschland haben es neue Medienmarken schwer. Also das ist einfach eine lange Historie. Ich meine, ich war selber mal einer neuen Medienmarke für den deutschen Markt, nämlich das Wall Street Journal Deutschland. Wir sind 2012 gestartet und 2014 wurde die Marke eingestellt. Und es hat nicht geklappt bei der Huffington Post, bei BuzzFeed. Gab ja, glaube ich, eine ganze Reihe von Versuchen. Wise, gut, gibt es, glaube ich, noch irgendwie, aber Wired, stimmt, Wired auch, ja. Genau, ganz große amerikanische Tech-Marke, hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube, die Deutschen sind irgendwie ein bisschen konservativ mit ihren Medienmarken, so was so auch Vertrauen angeht, glaube ich. Und man darf einfach nicht vergessen, Deutschland ist auch ein altes Land. Also wir haben einen Altersdurchschnitt von 42 in Deutschland. Das ist, glaube ich, der zweitälteste auf der Welt nach Japan, habe ich mal gelesen. Ohne jetzt dafür zu garantieren, dass die Information richtig ist, überprüft es gerne nochmal. Aber Deutschland ist auf jeden Fall ein ziemlich altes Land im Vergleich zu vielen anderen Ländern, auch gerade im Vergleich zu USA. Und dann bleiben die Leute vielleicht auch überwiegend bei ihren Medienmarken, die sie irgendwie kennen aus ihrer jungen Erwachsenenzeit und denen sie letztlich irgendwie vertrauen und wo sie wissen, was sie haben. Aber ja, es ist einfach eine ganz allgemeine Beobachtung, dass neue Medienmarken in Deutschland es einfach oft nicht geschafft haben. Ja.
Jetzt sind wir fast schon am Ende von unserem schönen Sommerinterview, wie man hier draußen hört. Wir sitzen in Berlin im Volkspark Friedrichshain, rings um uns herum spielen Leute Volleyball, gehen joggen, wir hören auch die Feuerwehr im Hintergrund. Wenn du jetzt nochmal so in altehrwürdiger Form auf deine 13 Jahre Journalismus zurückblickst, gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, das würdest du vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die jetzt weiter dabei bleiben, vielleicht so als Denkanstoß noch aus deiner Perspektive mitgeben wollen?
Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Es gibt natürlich ganz viel, was mir durch den Kopf schießt. Und da muss man jetzt überlegen, was ist so das wirklich das Wichtige, was ist so die Essenz. Ne? Keine Scheu. Keine Scheu, mal Dinge auszuprobieren. Bloß nicht in so einer Eitelkeit verlieren. Was ich auch immer weniger sehe, zum Glück. Also ich glaube, das habe ich ganz häufig bei älteren Kollegen bemerkt, dass die so irgendwie so eine Attitüde hatten, so, wir sind ja Journalisten, wir wissen ja, was wir tun und diese ganzen Leserkommentare und so, das will ich vor mir weghalten und diese ganze Kommunikation mit den Leuten da draußen, das ist alles nicht standesgemäß und lass uns mal hier in unserem Elfenbeinturm irgendwie vor uns hinwerkeln und wir wissen schon, was wir tun und die ganzen Leute sollen mal bitte die Klappe halten. Und also ich glaube, das gibt's in meiner Generation und jünger fast gar nicht mehr. Oft ging das auch einher mit so einem Angst oder Scheu vor Experimenten, Dinge zu wagen, wo man vielleicht irgendwie das Gefühl hatte, das ziemt sich nicht. So diese ganzen Hemmungen einfach mal abbauen. Mal nicht unbedingt immer perfekt scheinen wollen, weil wir sind alle nicht perfekt. Wir sind auch nicht 100% neutral. Wir haben alle unsere Meinung und mal die Leute ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen lassen, ein bisschen offener sein. Gab da gute Ansätze mit irgendwelchen Podcasts, wo Leute mal ein bisschen was erzählt haben über ihre Arbeit, ein bisschen transparenter sein, mal mit Quellen ein bisschen sorgsamer umgehen, auch die transparent machen, den Leuten mal, oder auch mal Originaldokumente online stellen. Ja, man hat irgendwelche Dokumente, man hat irgendwelche investigativen Geschichten, die Arbeit transparenter machen. Wir sprechen über ganz viel Vertrauenskrise. Und was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, es gibt auch eine Art von neuen Medien, die einen gewissen Erfolg sogar haben. Und das ist halt leider sowas wie Staatspropagandasender wie RT Deutsch, also die von Russland finanziert werden, die den alleinigen Zweck haben, im Westen die Gesellschaften zu destabilisieren mit russischer Staatsknete. Und da gibt es auch noch Redfish, was dann auf der linken Seite das macht, was RT auf der rechten Seite macht. Hauptsache die Gesellschaft polarisieren. Und warum haben diese Medien einen gewissen Erfolg? Weil die Leute Medien nicht mehr vertrauen. Und weil, ich glaube, viel kommt da von diesem elitären Standesdünkel, dass Journalisten und Journalistinnen das Gefühl haben, sie wissen schon, was sie tun, sie brauchen sich nicht auf eine Kommunikation einlassen, sie brauchen da nicht diese böse Welt da draußen reinlassen. Sie senden einfach von einem hohen Ross herunter und die Menschen da draußen müssen das einfach schlucken. Und da so ein bisschen näher zu den Leuten, ne? Also so ein bisschen die Leute reinlassen und so zeigen, hier so arbeiten wir. Wir machen auch Fehler, wir sind transparent. Und dann ist, glaube ich, auch wieder viel mehr Stimmung dafür da, das zu unterstützen, monetär. Also ich glaube, Medien werden sehr stark davon abhängig sein, dass Leute auch freiwillig bereit sind zu bezahlen, weil wir müssen alle nicht für Medien bezahlen. Wir kriegen Informationen umsonst. Dafür ist einfach inzwischen, das können wir nicht mehr rückgängig machen, dafür ist einfach zu viel Zahnpasta aus der Tube gedrückt worden mit Spiegel Online und so weiter. Das lässt sich nicht mehr in die Zahnpastatube zurückschieben. Die Leute sind es gewohnt, das alles gratis zu bekommen, und wenn noch eine Zahlungsbereitschaft da ist, dann weil sie es ideell unterstützen wollen, und dafür brauchen wir mehr Transparenz und mehr Vertrauen und ein bisschen die Leute reinlassen in diese Welt und eben sich auch menschlich zeigen. Das wäre so mein Takeaway-Tipp, sich einfach als Mensch zeigen.
Stefan, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Sommerinterview und vor allen Dingen wünsche dir zwei Sachen. Einmal viel Erfolg beim nächsten Job und vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, bleib gesund.
Ja, du auch, danke dir und euch auch allen vielen Dank fürs Zuhören.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.
Muss ich schneiden.
Ja.